sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 132. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir hatten es letzte Woche angekündigt. Diese Woche geht es um den US Open Cup. Und der war schmerzhaft, kann man fast sagen. Aber wer nicht schmerzhaft ist, ist der liebe Wolf.
Okay, das war mal eine Begrüßung. Ja, guten Abend, moin und willkommen zur Runde der letzten 32 oder auch das 16. Finale vom US Open Cup in 2025.
Wenn du diese Runde in einem Wort zusammenfassen müsstest, welches Wort wäre das?
Deprimierend. Ja, deprimierend. Das passt ganz gut.
Ich stimme dir zu, wobei ich würde sagen, enttäuschend. Die USL-Teams, egal ob League One oder Championship, waren enttäuschend. Im Prinzip sind alle Teams, bis auf ein einziges, raus. Es gab sehr klare Spiele, die ungefährdet waren. Darunter zum Beispiel die Partie, über die wir schon mal gesprochen hatten, die Switchbacks, die zu Hause gespielt haben und die New York Red Bulls empfangen, durften verloren mit 1-4. Außerdem recht eindeutig North Carolina FC gegen Charlotte FC, ebenfalls 1-4. Gut, DC United gegen Charleston Battery war 2-0. Aber die deutlichste Schlappe und ja, es zeigt so ein bisschen, wie auch eh schon die Saison läuft. Die Tampa Bay Rowdies haben ja zu Hause gespielt und hatten Orlando City zu Gast. Und die Gäste sind mit 0-5 Sieg oder mit einem 0-5 Sieg nach Hause gefahren. Außerdem Chicago Fire gegen Detroit City FC 4-0. Dallas gegen AV Alta mit 3-1. Und Phoenix Rising FC gegen Houston mit 1-4. Die Earthquakes 2-1 gegen Sacramento. Ist jetzt nicht so deutlich, aber naja, in dem Fall auch eine Niederlage. Union Omaha ist leider auch nicht weiter. Sie mussten ja auswärts gegen St. Louis ran und verloren dort mit 2-0. Und für Indy war es noch recht knapp. Die haben es nämlich bis ins Elfmeterschießen geschafft, nachdem es 1-1 zur regulären Spielzeit und auch zur Verlängerung stand. Aber da hat es dann am Ende im Elfmeterschießen nicht gereicht. Das ist dann schon ein bisschen bitterer. Und ja, ansonsten gab es noch so ein paar Partien, die nicht ganz so eindeutig waren. Beispielsweise Nashville gegen Chattanooga mit 1-0. Dann Louisville gegen Minnesota mit 0-1. Und jetzt überlege ich gerade, war noch... Nee, die anderen waren dann soweit. Ein paar, über die wir jetzt auch gleich sprechen werden. Es gab eine Partie, da konnte sich das USL-Team durchsetzen und das war Pittsburgh. Die durften zu Hause spielen, hatten den New York City FC zu Gast und gewannen mit 1-0. Allerdings auch da erst in der Nachspielzeit, in der 96. Minute, fiel das einzige Tor der Partie und der New York City FC war seit der 78. Minute in Unterzahl. Knapp durchgesetzt, aber durchgesetzt. Sie treffen jetzt in der nächsten Runde auf Philadelphia Union, die ja zuvor sich gerade mal durchs Elfmeterschießen durchgesetzt hatten. Ja, und dann gab es zwei Partien, die waren ein bisschen spannender und über die werden wir sprechen. Und wir fangen am besten mal mit Austin an. Austin FC hat zu Hause gespielt, aus der MLS, und sie hatten El Paso zu Gast. Vor der Partie, was würdest du sagen, in welche Richtung könnte das gehen?
Ich muss zugeben, ich hatte bisher noch nicht so viel Kontakt mit Austin, was so deren aktuelle Qualität angeht. Aber da El Paso zurzeit recht stark ist im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren, hatte ich jetzt schon gehofft, dass es eine knappe Partie werden könnte. Und falls die MLS-Mannschaft eher so die dritt quasi Qualitätself auf dem Platz steht. Vielleicht sogar ein Sieg für El Paso. Das war so mein Gedanke. Also quasi, wenn es eine gute Elf wird von Austin, dass die sich eine gute Leistung zeigen, und wenn Austin es nicht ernst nimmt, dass El Paso gewinnt.
Also Austin hat es schon ernst genommen. Sie hatten jetzt nicht zu 100% ihre Startelf dabei, aber ich würde mal schätzen, 60-70% Startelf war das schon. Man kann da schon den Eindruck bekommen, dass sie die Partie durchaus ernst genommen haben, dass sie auch den Gegner ernst genommen haben und man da jetzt nicht die Kids geschickt hat, sondern so eine leichte Mischung aus erfahrenen Stammspielern und jüngeren Spielern oder Spielern, die weniger Erfahrung haben. Aber trotzdem ein angemessener Mix, den man für so eine Partie nehmen kann. Ja, und dann ist die Frage, wie lief die Partie?
Ich formuliere es kurz, bevor wir auf die eigentlichen Ergebnisse eingehen. Ich würde ja sagen, es lief eigentlich ganz gut, aber ich habe das Gefühl, dass das Team, also El Paso, irgendwann geistig kurz abgeschaltet hat oder dachte, sie wären vielleicht zu durch. Im Wesentlichen kann man sagen, dass es zwei Spieler in der Partie gab, die sehr aufgefallen sind. Auf der einen Seite für Austin war es Chancellor oder so ähnlich, der Stürmer, der sehr oft auch allein auf dem Weg zum Tor war. Und auf der anderen Seite für El Paso war es Beto Avila, der, ich meine, früher bei Houston gespielt hat und auch durchaus positiv aufgefallen ist. Und so ging es auch schon in der dritten Minute los, wo Chancellor alleine auf dem Weg zum Tor gewesen ist, was, glaube ich, fast abseitsverdächtig gewesen ist, so leicht wie er da quasi weit voraus gewesen ist. Aber Jamali Wade, der Keeper von El Paso, konnte den Ball im Strafraum als letzter Mann gut klären. Das war so die erste aufregende Szene in der Partie.
Ja, dann gab es 10 Minuten später, würde ich schätzen, nochmal eine durchaus aufregende Situation in der Partie. In diesem Fall bei El Paso oder von El Paso. Und dort wurde der Ball gut gesehen durch die Mitte gespielt. Und war ziemlich, ziemlich gut platziert. Ging auch in Richtung rechten Pfosten. Und Avila ist da auch wieder derjenige, der da so ein bisschen in den Ball reinrutscht. Aber ich meine, es ging dann ganz knapp am Tor vorbei. War aber trotzdem schon mal ein sehr guter Akzent für die Situation.
Stichwort Avila. In der 20. Minute schießt er das erste Tor der Partie und bringt El Paso in Führung. Das Tor selbst war jetzt nicht sonderlich krass. Er dribbelte sich in den Strafraum rein und haut dann den Ball aus kurzer Distanz unten mittig ins Tor. War also jetzt kein Tor der Woche, aber dafür die frühe Führung für den Außenseiter.
Und weil das Ganze so gut war, macht er das Gleiche nochmal. 14 Minuten später hat er wahnsinnig viel Platz. Also er ist da, er tanzt so ein bisschen an der Strafraumgrenze herum, wird da aber auch nicht angegriffen. Und hat dann ja genug Zeit, genug Platz und kann einfach mal abziehen. Vielleicht hätte man als Austin früher schon auch sehen können, dass dieser Stürmer gefährlich ist und ihn vielleicht ein bisschen mehr Manndeckung nehmen können. Aber wollten sie nicht, deswegen haben sie die Tore genommen.
Ja, und der Keeper sah auch nicht ganz günstig aus. Also er hatte den Schuss zuerst mit der Hand quasi noch berühren können, allerdings halt nicht mehr verteidigen können, sodass der Ball über seine Hand quasi rübergehüpft ist. Das sah so ein bisschen ungünstig aus, aber ansonsten bin ich völlig bei dir. Und ja, was mir gerade noch auffällt, es gibt noch einen Spieler, den wir gar nicht erwähnt haben, der aber auch wichtig gewesen ist, und zwar Owen Wolf. Der, ich meine, der Sohn des ehemaligen Austin-Trainers. In der 73. Minute hat er eine sehr gute erste Szene. Denn er liefert einen Pass auf, ich glaube, Brandon Vasquez. Und der schießt aus kurzer Distanz im Strafraum das 1:2 und bringt Austin damit wieder ran. Und da fiel Wolf das erste Mal groß auf in der Partie.
3 weitere Minuten später befinden wir uns wieder am Strafraum von El Paso. Und in der Situation bekommt Ozuni den Ball zugespielt, auch wieder sehr gut gesehen. Und er kann, ja, er hat auch wieder viel Zeit, viel Platz, kann sich den Ball dann nochmal zurechtlegen und dann aufs Tor schießen. Und der Ball ist drin. 2-2 nach, naja, 3 Minuten hat man sich 2 Tore gefangen.
4 Minuten später und damit insgesamt innerhalb von 7 Minuten schießt Austin das 3. Tor und wieder ist Owen Wilf beteiligt, denn er haut eine perfekte Flanke in den Strafraum Richtung Elfmeterpunkt rein. Der Stürmer muss noch den Kopf reinhalten. Kopfball unten rechts rein, 3-2. Austin dreht die Partie und gewinnt auch am Ende mit 3-2 gegen El Paso. Ja, das war mal ein Nackenschlag. Aber hat echt gute Vorlagen von Owen, muss man auch zugeben.
Ja, und man muss auch sehen, Brandon Vasquez war an allen 3 Toren beteiligt. 2 Tore hat er selbst gemacht und das 2-2, dort kam der entscheidende Pass von ihm. Und die Kritik, die ich gerade eben an Austin hatte, dass sie es nicht geschafft haben, Avila zu decken, die kann man auch genauso auf El Paso packen, weil Brandon Vasquez ist jetzt kein unbekannter Spieler, den kennst du. Du weißt, dass das ein torhungriger Spieler ist, der seine Tore auch macht. Und das wissen die natürlich aus der Vorbereitung. Deshalb verstehe ich nicht, warum der immer wieder so viel Platz und so viele Gelegenheiten bekam und sich da ganz gut entfalten konnte. Also auch da hat leider an der Stelle dann die Verteidigung ziemlich versagt.
Was mich auch so ein bisschen unstimmig mit El Paso macht tatsächlich, weil natürlich hat Austin eine gute Qualität und natürlich bist du immer der Underdog, weil wenn du schon die Chancen hast, gegen das Team zu gewinnen, du führst mit 2-0, dann darfst du nicht innerhalb von 7 Minuten so geistig abschalten, weil seien wir ehrlich, da war jetzt kein Tor dabei, was irgendwie unhaltbar oder unverteidigbar gewesen ist. Und daher, unterm Strich muss man sagen, war Austin vielleicht nicht das beste Team über 90 Minuten gesehen, aber hat halt genau da die richtigen Entscheidungen getroffen. Und so unterm Strich, ungünstig für El Paso, war schon auch ein bisschen selbst verschuldet.
Wir gehen mal in eine andere Partie, die ebenfalls ziemlich knapp war und auf jeden Fall sehr interessant war, weil es ein kleines Derby war und weil, wie deutlich auffällt, da für ein Spiel unter der Woche ziemlich viele Zuschauer dabei waren. Es waren knapp unter 10.000. Wir reden hier von Rhode Island gegen New England Revolution. Und das ist ein Derby, ich glaube, die sind bis dato noch nie aufeinander getroffen, oder?
Nur in Testspielen.
Ja, okay, die 10 ja nicht, aber im Pokal zuvor, also im Pokal letzten Jahres, treffen sie nicht aufeinander. Dieses Jahr hat es dann jetzt geklappt. Und die Fans hatten auf jeden Fall Bock. Jetzt ist die Frage, hatten die Teams auch Bock? Haben sie Tore gemacht? Haben sie ein Spektakel uns bereitet? Oder war es am Ende ein langweiliges 1-0 oder 0-1?
Also wenn man bedenkt, dass das 2. Spiel ever im eigenen Rhode Island Stadion war, war da schon eine gute Stimmung und mit über 9.000 Leuten für ein Midweek-Game durchaus gut besucht. Qualitätstechnisch muss ich sagen, war ich vor allem von Rhode Island enttäuscht, weil die Refs kamen mit einer, man könnte sagen, gemischten B-11 mit Academy-Kids dazu. Also sie haben wirklich eindeutig nicht die A-Mannschaft eingesetzt. Rhode Island schon, aber man sah tatsächlich relativ wenig von denen. Chancellor beginnt die Partie mit quasi einem sehr guten Fernschuss zur unteren linken Seite, wo dann Jackson Lee, der Pokalkeeper von Rhode Island, klären konnte. Und das war so eine Szene, die man des Öfteren gesehen hat im Spiel. Und daher, ja, also um es kurz zu machen, sehr seltsame Partie von Rhode Island und ein relativ häufiges Duell zwischen Chancellor von den Refs und Jackson Lee im Tor von Rhode Island.
In der ersten Halbzeit, hast du da noch etwas notiert?
Ja, ich habe tatsächlich sonst nur noch mal 2 weitere Szenen davon. Also in der 21. im Prinzip dieselbe Szene, auch Lee kann wieder klären, dann halt die 38. Minute. Aber die willst du wahrscheinlich nehmen. Also das Tor.
Ja, genau. In dem Fall ist vielleicht auch ein bisschen Pech mit dabei. Ein Verteidiger von Rhode Island versucht in den Ball, der Richtung Strafraum von New England Revolution gespielt wird, zu rutschen, um eben zu verhindern, dass die in den Strafraum kommen können. Allerdings prallt der Ball von ihm ab, rollt dann so ein bisschen von beiden weg und landet ausgerechnet vor den Füßen von Chancellor. Und der macht kurz einen Prozess und macht das Tor, sodass es dann 1-0 steht für die Refs.
Ja, kurze Transparenz. Ich habe auch schon im Spiel von Austin Chancellor erwähnt. Ganz einfach, ich habe mich da in den Spielberichten verlesen. Natürlich war Chancellor der Spieler und der Stürmer von den Refs und nicht von Austin. Da meinte ich natürlich Brandon Vasquez, den du gerade erwähnt hattest. Bevor man denkt, wie kann denn für zwei Teams am selben Spieltag spielen? Nee, ich habe mich nur in meinem Spielbericht verlesen.
Der hatte Bock. Der hatte richtig Bock zu spielen an dem Tag.
Und war eben sehr weit auseinander. Von Texas bis New England. Man hat ja einen Privatflieger.
Ja, ist kein Weg zu weit.
Aber Stichwort Szene. Die einzig nennenswerte Torszene von Rhode Island in der ersten Halbzeit, die kam kurioserweise durch einen Innenverteidiger. Frank Nodase dribbelte sich im Strafraum von den Refs ganz bequem da an der Außenlinie entlang und schießt dann aus kurzer Distanz Richtung linken unteren quasi Pfosten. Aber Bono hält den Ball tatsächlich sehr gut. Und das war's dann auch schon von Rhode Island in der ersten Halbzeit. Was ich wirklich deprimierend fand. Also so gehypt, wie eigentlich alle auf das Spiel waren. Und dann gibt's eine einzige relevante Szene, die auch noch der Verteidiger quasi besorgen muss.
Ja, genau. Wie lief's denn in der zweiten Halbzeit?
In der zweiten Halbzeit hat man endlich so ein bisschen die Spur von dem Rhode Island gesehen, dass man ja im letzten Jahr im Finale der Liga gesehen hat. Und das war eine klassische Situation. Es gab von Noah Fuson einen Querpass Richtung Strafraum. Maxi Rodriguez steht, ich schätze mal so einen Meter außerhalb vom Strafraum, kriegt den Ball perfekt vorgelegt und haut den Ball per Direktabnahme unten rechts rein. Da konnte der Keeper von den Refs nichts mehr tun. Und Rhode Island gleicht aus, sehr früh in der zweiten Halbzeit und damit natürlich noch mit guten Chancen, das Spiel zu drehen.
Ja, das Problem ist aber, klar, beide Teams haben so Chancen, aber nicht so wahnsinnig viele. Und dann gibt es eine Situation in der 88. Minute, die führt zu einem Tor. Und dementsprechend, man merkt, da ist dann nicht mehr so viel Zeit. In dem Fall ist es ein Tor für die Refs. Der Ball kommt als Flanke von links, prallt dort an den Innenpfosten und von dort aus dann wieder raus. Allerdings landet er direkt vor den Füßen oder fast direkt vor den Füßen von Oliveira. Der muss halt nur noch ein oder zwei Schritte laufen, um sich den Ball zu holen. Und hat dann natürlich quasi ein fast leeres Tor. Ich glaube, der Torhüter stand noch im Tor, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wenn, dann ging das auch so schnell, dass er da nicht viel Zeit hatte zu reagieren. Und das natürlich für einen erfahrenen Stürmer kein Problem ist, dann den Ball da ins Tor zu bringen. Und das macht er auch. Sodass es halt in der 88. Minute 1-2 steht. Jetzt die Frage, kann Rhode Island ausgleichen?
Nope, das war's. Also die Partie geht so aus, 2-1, Sieg für die Refs. Ich muss sagen, unterm Stand verdient. Auch sogar die Rhode Island Hardcore-Fans, die unter anderem den wunderschönen Raising Anchor Podcast haben, haben das auch im Wesentlichen auch gesagt, dass da nicht so viel zusammengelaufen ist. Und ich bin ganz ehrlich, wenn wirklich eine sehr, sehr deutliche B-Mannschaft das Spiel doch recht gut im Griff haben kann, dann merkt man wirklich, was bei Rhode Island noch nicht für stimmt in der Saison. Was halt auch aufgrund von Verletzungen und Gedöns ein Teil davon begründet ist. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, weil für die Fans war es trotzdem ein geiler Tag. Aber halt so für die Mannschaft, die eigene Ansprüche hat, nachdem sie ja Vizemeister sind, war vielleicht ein bisschen zu wenig. Vor allem, weil man nicht so schnell die Gelegenheit kriegen wird, gegen die Refs zu spielen.
Ja, genau, so ist es. Gut, so viel zum US Open Cup. Ich glaube, wir hatten jetzt alle Partien genannt.
Ja.
Zusammengefasst, ein einziges Team aus der USL hat die Runde überstanden, spielt weiterhin. Alle anderen Teams sind raus. Und das ist schon sehr, sehr bitter. Also ich versuche mich gerade zu erinnern, wann es das letzte Mal war, dass quasi alle Teams gekickt wurden zu diesem Zeitpunkt. Eigentlich gab es doch immer mal noch so ein paar Partien, wo das noch anders lief. Gut, wir machen jetzt aber eine kurze Pause und dann schauen wir mal in die Ligen, was dort so los war und ob es da vielleicht besonders ereignisreiche Spiele gab. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er war der größte Fußballer seiner Zeit und der tragischste. Diego Maradona, der kam als Erlöser nach Neapel und landete in den Fängen der Camorra. Drogen, manipulierte Dopingproben, Wettbetrug, Mafia-Verbindung. Der Fall Diego Maradona ist kein Sportdrama, er ist ein Kriminalfall. Und in dieser Folge von Tatort Sport erzählen wir die Geschichte dieses Fußballgottes, der zur Ware wurde. Und wir fragen uns, hätte es für ihn jemals ein Entkommen geben können?
Tatort Sport.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und jetzt gehen wir mal in die Ligen. In der League One, so viel sei verraten, gab es wahnsinnig viele Unentschieden. Über die sprechen wir heute nicht. Dafür sprechen wir über die Super League. Dort gab es ja auch wieder nur 3 Spiele. Es gibt ja immer nur sehr wenige Spiele dort. Und darunter ja 2 weniger überraschende Spiele, könnte man sagen. Aber eines, das durchaus überrascht hat, und das ist die Partie zwischen DC Power FC und Dallas Trinity FC. Dallas, ja, eine recht solide Saison bis dato, sind im oberen Bereich, auf jeden Fall in den Playoff-Plätzen aktuell. Also durchaus der Favorit für diese Partie. DC Power dagegen, wir haben ja schon häufig über sie gesprochen. Das war oftmals irgendwie nichts. Jetzt ist die Frage, wie läuft es denn jetzt aktuell? Oder vor allem, wie lief es in dieser Partie? Was war dein Eindruck von dieser Partie?
Dass mir seltsamerweise DC Power echt gut gefallen hat. Also das ist wirklich überraschend, weil eigentlich spielen die ja, sorry für die Wortwahl, Kackfußball in einem Stadion, das so leer ist, dass ja selbst irgendwie das Olympiastadion mit 5 Leuten drin voller wirkt. Aber sie haben halt echt guten Fußball geliefert in der Partie. Und das hat mich überrascht. Aber es begann tatsächlich eher ungünstig für sie. Sie waren so quasi ein Spätstarter. So wie es quasi, wie sagt man so schön, Nachteulen gibt bei den Menschen und Frühaufsteher. Sie sind quasi die Nachteulen. Denn früh war Dallas tatsächlich am Start. Denn die Keeperin von Dallas, White, hatte einen sehr, sehr guten Riecher in der 17. Minute. Nachdem Gourlay, die in der Partie oft aufgefallen ist, einen sehr guten Fernschuss aufs Tor genagelt hat und sie als letzter Mann, wollte ich gerade sagen, als letzte Frau, den Ball klären konnte. Und das war tatsächlich die erste gute Szene der Partie für DC mit einer sehr guten Parade für Dallas. Und ja, zeigte so ein bisschen, wohin die Richtung gehen könnte.
Die Richtung geht auch deutlicher. In der 28. Minute fällt dann nämlich das erste Tor. Und in dem Fall ist es ein flacher Pass, der einfach von links in den Strafraum gespielt wird. Und letztendlich steht da Strawn genau an der richtigen Stelle. Die muss quasi nur noch den Fuß raushalten. Und dann ist der Ball unten rechts ganz easy im Tor drin.
Bei Dallas Trinity gibt es ein paar Spieler, die man regelmäßig nennt. Einfach weil sie gut sind. Und einer davon ist Ellie Thornton. Sie kriegt in der 33. Minute, also in der nur 7 Minuten später, den Ball kurz vorm Strafraum und haut den Ball in einem perfekt gezogenen Strich oben links rein zum 0-2. War, ich meine, wenn ich mich richtig zugehört habe, das 13. Tor der Saison. Sehr schöner Schuss, kann man nicht halten als Keeperin und damit die erhöhte Führung für die Gäste. 2-0 für Dallas.
Das war auch der Pausenstand. Dallas ging also mit einer schönen 2-0-Führung in die Kabine, konnte sich da dann nochmal weiter motivieren, aber auch so ein bisschen, ja, vielleicht sogar ein bisschen entspannen. Während bei DC Power wahrscheinlich eine sehr kraftvolle Ansprache vom Trainer gesprochen wurde, weil kurz nach dem Wiederanpfiff, ja gut, was heißt kurz, etwa 10 Minuten später, zeigte DC Power, sie hatten auch in der ersten Halbzeit schon mal die eine oder andere Chance, da hat es aber nicht gereicht gehabt. Und da zeigten sie aber, dass sie durchaus auch Tore schießen können. In dem Fall ist der Ball an der Strafraumgrenze, oben links. Und man sieht da relativ gut, dass da gerade Platz ist, dass man Zeit hat, dass man Ruhe hat Und diejenige, die den Ball hat, die Zeit und Ruhe hat, ist Abreira. Und sie denkt sich, naja, ich schieße einfach mal von da aus. Und dann ist der Ball drin in einer sehr schönen Flugkurve.
Dann gab es tatsächlich ein Tor, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich das gut gemacht oder einfach ungünstig finde. Denn White im Tor von Dallas macht erstmal das, was man bei einem Fernschuss machen soll. Nämlich den Ball halten und ihn nicht nach vorne, sondern zur Seite abprallen zu lassen, um eine etwaige zweite Torschance zu verhindern. Das Problem ist, ihr Fernschuss, der quasi von links aufs Tor kam, wird von ihr nach rechts abgeprallt. Aber während sie noch am Boden liegt, ist DC Power schon schneller unterwegs geistig, sodass Friedrichs von rechts angesprintet kommt und den durch die Gegend kullernden Ball mit Wucht ins Tor reinjagen kann aus schrägen Winkel, sodass White ihn nicht mehr halten konnte und damit der Ausgleich erzielt worden ist. Das heißt 64. Minute, 2-2 für DC Power, die den 0-2-Rückstand aufholten und durchaus unerwartet, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall. Allerdings bleibt es nicht dabei. Es fällt ein weiteres Tor. In der 95. Minute. Und auch da ist es quasi wieder eine Spielerin, über die wir schon gesprochen hatten. Nämlich wieder Abreira. Und wieder ist sie an der Strafraumgrenze unterwegs. Und sie denkt sich, ich probiere das einfach nochmal. Und schießt wieder. Genau aus relativ ähnliche Distanz zu ihrem ersten Tor, auf das Tor und halb hoch, links, gar kein Problem für sie, der Ball ist drin. Dementsprechend hat sie in dieser Partie bewiesen, sie kann sowohl rechts treffen, wie auch links, immer so ein bisschen mit Höhe, aber sehr, sehr gut platziert und sehr, sehr ansehnliche Tore.
Und damit gewinnt unterm Strich DC Power tatsächlich echt verdient und das hat mich schon überrascht. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, DC Power war, wenn nicht eins der schlechtesten, stellen wir sogar das schlechteste Team der Liga. Und das war eine sehr ansehnliche Leistung. Und halt nicht nur schöne Tore, also wirklich gut gespielt, schön herausgespielt. Und einen 0-2-Rückstand aufzuholen, ist ja auch nicht das, was alle Mannschaften gut hinkriegen. Wenn man mal vielleicht heute von Austin absieht. Daher gute Leistung und dann bleibt der Playoff-Run weiterhin spannend. Denn Stand jetzt zur heutigen Aufnahme am 13. Mai sind weiterhin nur die Damen von Carolina Ascent qualifiziert.
Ja. Ja, es bleibt spannend. Mal sehen, wie sie sich weiterschlagen. Wir springen jetzt mal in die Championship. Und dort sehen wir uns eine Partie an, bei der ich ehrlich gesagt am Anfang oder vor dieser Partie definitiv nicht mit dem Ergebnis gerechnet hätte. Nämlich San Antonio FC, die zu Hause gespielt haben und Oakland zu Gast hatten. Eine Partie, die ja eigentlich in meinen Augen einen klaren Favoriten hat, der sich dann am Ende, so viel sei gespoilert, aber gar nicht durchsetzen kann.
Ja, gehen wir rein in die Partie und beginnen gleich mal mit dem ersten Tor. Denn Jorge Hernandez kriegt den Ball im Strafraum und macht das, was man oft versucht, wenn man es auch artistisch versuchen möchte oder gerade im Fallen ist. Denn während er den Ball quasi bekommt im Strafraum, gerät er ins Rutschen. Wahrscheinlich durch das gute Nässen des Rasens durch die Greenkeeper. Schafft es aber, den Ball trotzdem ins Tor reinzuschlänzen. McIntosh, der ja noch letztes Jahr bei San Antonio spielte, kann im Tor nichts machen von Oakland. Und so geht die Heimmannschaft nach gerade mal 11 Minuten in Führung. Und alles sieht nach einem schönen und komfortablen Sieg für San Antonio aus.
Allerdings muss man auch dazu sagen, das hat man davor in den ersten Minuten auch schon gesehen, bereits in den ersten Minuten hatten beide Teams Chancen. Und ich muss aber sagen, die Chancen, die Oakland bis dato hatte, fand ich sogar besser. Nur mal als Beispiel, in der 10. Minute steht Oakland vor einem quasi, ja eigentlich ist das Tor leer, der Ball geht nur ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Aber auch da hatte man schon gesehen, entweder ist der Sturm von Oakland in dieser Partie sehr aufmerksam, zumindest zu diesem Zeitpunkt, oder aber die Verteidigung von San Antonio noch nicht anwesend. Gut, dann führen sie jetzt nach 11 Minuten oder 10 Minuten mit 1-0. Allerdings ist ja noch wahnsinnig viel Zeit. Und in der 25. Minute passiert dann das, was nicht passieren darf. Oakland steht wieder in deinem Strafraum und ein Verteidiger, naja, kommt einen Augenblick zu spät, trifft den Gegenspieler am Fuß. Es gibt einen Elfmeter. In meinen Augen ein berechtigter Elfmeter. Kein krasses Foul, aber es ist ein Foul. Und dieser Elfmeter wird dann ganz easy versenkt. Gar kein Problem, sodass es dann jetzt 1-1 stand.
Und dann muss ich zugeben, gefällt mir ein Spieler von Oakland in der Partie sehr gut. Denn Kendall McIntosh, der Keeper, hatte in der 15. eine sehr, sehr gute Doppelparade, wo er erst im Fallen und dann im Aufspringen den Ball halten kann. Und in der 77., also dann schon in der zweiten Halbzeit, schafft es aus kurzer Distanz, einen Schuss von Pacheco noch zur Seite zu klären. Und daher muss man sagen, für ein eigentlich zu dieser Zeit schlechtes Team in der Liga haben sie eine sehr gute Leistung gezeigt, was die Defensive angeht. Und daher bisher mein Mann des Tages tatsächlich der Keeper von Oakland, der auch hier wieder sehr gut gehalten hat.
Ebenfalls Mann des Tages, aber in einer anderen Kategorie, ist Sanchez, seines Zeichens Torhüter für San Antonio. Ich weiß nicht, was genau er da für eine Show spielt. Es kann sein, dass das so eine kleine Zirkusshow ist. Vielleicht ist es auch einfach heiße Kartoffel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat den Ball nach einem recht ungefährlichen Angriffsversuch, hat den Ball in der Hand und will eigentlich recht schnell weiterspielen. Will den Ball quasi zu seinen Mitspielern werfen. Aber irgendwie wirft er den Ball dann über sich selbst. Aber so in die Richtung gegnerischen Spieler, der da in der Nähe des Strafraums mit herumstand. Und das dann natürlich auch wahrnahm, dass irgendwie der Torhüter den Ball überall hinwarf, nur nicht da, wo er hin sollte. Und der durch den falschen Wurf von Sanchez ganz leicht an den Ball kommt. Ja, und was machst du als Stürmer, wenn du den Ball hast und der verteidigende Torwart quasi am Boden liegt, weil er versucht hat, nochmal irgendwie dann an den Ball oder an die Situation zu kommen, aber auch da wieder daneben gegriffen hat, du machst natürlich das Tor. Und schon steht es an der Stelle dann 1-2.
Ja, ich muss sagen, das erinnerte mich so ein bisschen daran, dass wenn man früher irgendwie nach Ewigkeiten mal wieder Kugelstoßen durfte in der Schule, quasi im Sportunterricht, und dann das Gewicht der Kugel nicht kannte, die er plötzlich fallen gelassen hat, weil man dachte, fuck, die ist aber schwer. So kam mir Sanchez vor. Also er versucht quasi so ein bisschen den Abwurf kugelstoßmäßig zu machen und merkt dann, fuck, der Ball ist irgendwie schwer und lässt ihn aus der Hand purzeln. Aber um ganz ehrlich zu sein, mein erster Gedanke war, du kriegst Richard Sanchez aus Hartford, aber Hartford nicht aus Richard Sanchez. Und ja, also das war wirklich das Kacktor der Saison, da lege ich mich jetzt schon fest. Und damit führt Oakland, und wir können schon mal spoilern, das war es auch am Ende mit der Partie. Also Oakland gewinnt die Partie in San Antonio mit 2-1 durch dieses Tor. Denn die einzig relevante Szene, die danach noch kam, war eine gelb-rote Karte für San Antonio, die aber am Spielverlauf auch nichts mehr geändert hat. Da hat einfach Taintor für ein unnötiges Foul in der 89. die gelb-rote gekriegt. Aber ob jetzt San Antonio für 2 Minuten in Unterzahl spielt oder in einer Minute, macht dann die Gans auch nicht mehr fett.
Allerdings fand ich Taintor ganz interessant, wie er auf die Situation reagiert hatte. Weil es war ja seine zweite gelbe Karte. Und die bekam er dafür, dass er ordentlich mit seinem Ellenbogen nach hinten ausschlug und damit einen gegnerischen Spieler im Gesicht traf und direkt neben ihnen, beziehungsweise sie direkt ansehend, stand der Linienrichter, der das natürlich perfekt sehen konnte und deswegen entsprechend die Fahne gehoben und seinem Schiedsrichter, seinem ersten Schiedsrichter mitgeteilt hat, es muss hier eine Karte geben wegen Gesichtsschlag, nennen wir es mal so. Also das ist, weiß ich nicht. Also vielleicht ist er aus dem Spiel heraus passiert oder da war vielleicht auch ein bisschen Frust mit dabei. Aber das war schon, also es war ein sehr deutlich erkennbares Foul. Und er beschwert sich dann noch über die Karte.
Ja, Taintor ist so ein Spieler, die ihn selber im Team haben, lieben ihn und die anderen, die mögen ihn stellenweise überhaupt nicht. weil er teilweise sehr harte Zweikämpfe hat, weil er teilweise ein Arschloch ist. Ich erinnere mich noch an Beginn der letzten Saison gegen Loudon. Das erste Spiel der Saison für San Antonio und für Loudon. Und er hat es dann quasi geschafft, seinen Gegenspieler so zu provozieren, dass der einen Kopfstoß antäuscht und sich dann rollend am Boden hin und her gewälzt hat. So dass dann der Spieler vom Platz geschickt worden ist und Tainter quasi grinsend über den Platz gerannt ist. Und daher, ja, also in der Szene, es passt halt zu ihm. Wenn du ihn als Spieler hast, liebst du ihn. Wenn dein Gegner ist, kannst du ihn überhaupt nicht leiden. Passt in der Szene ganz gut wieder.
Frage ich mich allerdings, was bringt es ihnen in dem Fall, ihn als Spieler zu haben, wenn du weißt, die nächste Partie findet dann ohne ihn statt. Hat er dir jetzt auch nicht so viel gebracht. Nun ja, vielleicht kann er dann nochmal drüber nachdenken, dass man andere nicht mit dem Ellenbogen ins Gesicht schlägt. Ganz wichtige Lektion. Gut, hast du sonst noch was?
Nö, tatsächlich nicht. Außer, dass ich mich aufs neue USL-Wochenende freue. Aber das tue ich fast eigentlich jede Woche. Auch wenn ich mittlerweile überrascht bin, wie viel ich eigentlich gucke. Weil bei durchschnittlich 30 Wochen der Regular Season und ungefähr im Schnitt geguckten 4 Spielen pro Wochenende mindestens, komme ich so auf über 120 Matches pro USL-Jahr, nur in der Regular Season, also vor den Playoffs.
Ist denn an diesem Wochenende eine dabei, die du sehen willst?
Ja, ich muss sagen, das Duell der eigentlich Top-Teams, die irgendwie gerade schwächeln, reizt mich ein bisschen. Also Tampa gegen Rhode Island um 1.30 Uhr, das ist eigentlich ganz gut. Und vor allem vielleicht für die, die gerne zu deutschen guten Zeiten gucken wollen. Sonntagabend, Birmingham gegen Detroit, 11 Uhr. Birmingham mit neuem Trainer, neuem Interesse, neuen Spielern und neuen Ideen gegen Detroit, die ja auch in letzter Zeit im Aufwind gewesen sind. Also eine ganz interessante Partie.
In der Super League haben wir die Partie zwischen Carolina Ascent und den Tampa Bay Sun FC. Die sind jeweils Platz 1 und Platz 2 in der Tabelle. Also das Topspiel des Wochenendes in der Super League. Kann man sich durchaus ansehen, wenn man zu dieser Zeit unterwegs ist. Halt 1 Uhr leider erst. Hast du ansonsten noch etwas, was du mitteilen möchtest?
Nö, tatsächlich nicht.
Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter Box2Box. Oder auf Twitter unter, Box to Box bei Twitter, US Soccer News bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.